Hallo und herzlich willkommen zu Kartex, dem Podcast von Yes Auto. Ich bin hier mit meinen Kollegen Attila und Arne. Und während der Attila und ich diese Woche in Bayern Dienst nach Vorschrift geschoben haben, war der Arne etwas südlich von uns unterwegs. Wo warst du denn, Arne?
Ich war in Italien bei Alfa, die zwei neue Sondereditionen vorgestellt haben. Und ich meine, ihr wisst ja ein bisschen was sicher darüber. Und bevor ich anfange, einfach drauf loszuschwadronieren, gibt es irgendwas, was ihr vielleicht wissen wollt über diese Sonderedition? Dann kann ich das abarbeiten.
Ja, was ist das Besondere? Das muss man natürlich klären.
Ja, okay. Matze, du auch irgendwas?
Ja, wie ist das Essen in der Villa d'Est?
Oh ja, oh ja. Da kann ich noch was zu sagen. Die Autos sind bekannte Autos, nämlich die Giulia und der Stelvio. Und die Sondereditionen sind quasi eine Hommage an zwei bekannte Autos der Marke. Ich meine, Alfa hat letztes Jahr 110. Geburtstag gehabt. Es ist ein sehr traditionsreicher Hersteller mit viel Sportwagenhistorie, Racing Pedigree und so weiter und so weiter. Das heißt, die haben natürlich, und dafür sind sie ja auch irgendwo bekannt, viele schöne Autos in ihrer Zeit gebaut. Und einer davon war zum Beispiel der Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este. Und jetzt mag man sich fragen, warum ist dieses Auto nach einer Villa benannt? Und zwar ist es so, dass der 6C war nach dem Krieg einer der letzten Fahrzeuge, die so in dieser alten Manier gebaut wurde, dass man alles in Handarbeit macht und der Hersteller baut das Chassis. Und dann gibt es viele Coachbilder, sogenannte Karosseriebauer, eben in der Umgebung wie Pininfarina, den Namen kennt wohl fast jeder, oder auch Karosseria Touring, die dann das Chassis genommen haben und eine Karosserie draufgebaut haben. Und dann war das Auto fertig. Und so einen Aufbau von Karosseria Touring, also die kannte ich zum Beispiel vorher noch nicht, hat dann 1949 als Coupé-Variante bei diesem Wettbewerb, der auch heute noch auf der Villa d'Este auf diesem Gelände stattfindet, einen Publikumspreis für das schönste Auto gewonnen. Die sogenannte Concorsa d'Eleganza heißt diese Veranstaltung, die ist immer noch dort stattfindend. Die Villa d'Este ist ja auch Weltkulturerbe da am Comer See, also wirklich unglaublich schön diese Gegend dort. Und da gibt es diesen Referendum Grand Prix, den hat dieses Auto damals gewonnen und dann war das so, also nicht nur hat man sich dann entschlossen, okay cool, das war jetzt total Fame, jetzt nennen wir das Auto einfach nach der Villa, wo es diesen Preis gewonnen hat, so entstand der Name, sondern natürlich wollten den dann auf einmal viele Leute auch haben, also viele in Anführungszeichen, das war natürlich ein Auto, das sich nicht viele leisten konnten, sondern nur die Reichen und Schönen, die sich da auf der Villa d'Este rumgetrollt haben. So ist das da auch heutzutage noch, kann man sagen. Und dann haben sie sich entschieden, mit Alfa Romeo zusammen damals eine Kleinserie zu bauen. Also 36 Fahrzeuge in der Coupé-Version wurden dann gebaut. Pininfarina hat auch noch ein paar Cabrios gebaut. Und ja, das heißt, dieses Auto steht ganz besonders für Eleganz. Exklusivität kann man wohl auch sagen. Und die Sondermodelle, die jetzt auf der Giulia und dem Stelvio basieren, sind eine Hommage daran. Man muss aber sagen, ja, also so krass viele Änderungen gibt es nicht. Die Autos kommen in dieser Farbe Rosso Etna, ist so eine Dreischichtlackierung, die sehr nah dran ist an der Farbe des Autos damals. Das macht natürlich Sinn. Dann gibt es schöne Chromumrandungen um die Fenster, das hat der auch, das macht auch Sinn. Chrom steht ja sowieso immer für Eleganz. Dann gibt es spezielle 19 Zoll Felgen auf der Giulia, 21 auf dem Stelvio. Und im Innenraum hat man halt auf dem Dashboard, vor dem Beifahrer hat man eine schöne Silhouette des 6C von damals und den Schriftzug 6C Villa d'Este darunter und auch nochmal den Schriftzug auf den vorderen Kopfstützen. Das sind so die Erkennungszeichen der Sonderedition. In dem Fall kommt die immer mit so hellem, beigem Premium-Leder. Also sieht schon sehr elegant aus, das ist gut getroffen. Allerdings, es sind halt Detailänderungen, kann man sagen. Und um auf Matzes Frage zurückzukommen, wir waren ja dann bei der Villa d'Este und Ganz ehrlich, ja. Da ist es so schön, da hättest du quasi sogar ein Instagram-Foto von den Örtlichkeiten machen können, ja, weil selbst die waren marmoriert und alles und die schönsten Örtlichkeiten, auf denen ich je war, glaube ich. Also, aber alles so erhalten von damals, ich weiß nicht genau, wann diese Villa gebaut wurde, ich glaube im 15. Jahrhundert oder so, aber du hast da, merkst da sehr viel an Historie und die Umgebung ist natürlich total klasse. Wir durften dann sogar einmal noch kurz 20 Minuten sogar eine Bootstour machen mit einem, wie heißen die? Riva, oder?
Riva, ja, die Riva, Motorjachten.
Genau, ja. Ah, ja, also so relativ kleine jetzt, aber halt wirklich genau passend zu diesem Feeling, was man da hat, wenn man so ein 6C da auch stehen hat. Da war ja einer vor Ort, dieses Auto. Und dann diese Riva-Holz-Motorboote mit 6,2 Liter Motor. Diese Boote klingen so fantastisch, wirklich richtig geil. Sie stinken auch ultra, aber sie klingen wirklich gut. Und dann sind wir einmal da rumgefahren, dann hat er halt erzählt, hier irgendwie, ja, hier ist die Villa von Gianni Versace, aber die hat er für 37 Millionen an irgendeinen Russen verkauft. 37 Millionen ist halt wegen dem Standort, ne? Direkt am Ufer vom Comer See. Ja,
war schon. George Clooney hat da ja, glaube ich, auch eine Villa gekauft.
Ne? Ja, ganz genau. Also, ja, mich also interessiert so Schauspielergedöns immer nicht.
Ja, natürlich.
Hat er auch erzählt, aber ich wollte es gar nicht
war. Nee, ich war auch mal am Comersee, leider nicht in der Villa d'Este, sondern halt der Villa Balbianello heißt die, glaube ich. Da wurde der erste Bond mit Daniel Craig, wurden da einige Szenen gedreht. Da kann ich. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll um Alfa-Romeo gehen. Sorry für den Einschub.
Nee, alles gut. Aber bei sowas wie Gianni Versace, das finde ich noch spannend, weil das ist Italien. Man war Italien-Mode und finde ich dann irgendwie eine spannende Persönlichkeit. Ah ja, der nächste Hollywood-Star. Ne. Aber egal. Stimmt auf jeden Fall. Und ja, das Essen, wir waren da dann Mittagessen und es ist halt. Ich war irgendwie so goldbeplankte Teller da und so. Also, ja, also wirklich sehr, sehr edel. Kleine Portionchen natürlich und sehr, 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 sehr schmackhaft. Also, die Villa d'Este ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich habe aber jetzt nicht gefragt, was da die Nacht kostet. Wir haben da auch nicht übernachtet, aber ich denke mal, das muss man sich dann noch leisten können, ne, da übernachten zu wollen. Aber ist sehr schön da. Da gibt es auch extra Swimmingpool direkt am Ufer noch und ein Whirlpool neben dem Swimmingpool. Alles direkt am Ufer vom Comer See. Sehr, sehr schön. Auch die ganze Umgebung, da sind wir ja rumgefahren. In der Umgebung bin ich dann auch beide Versionen Probe gefahren. Da kann ich gleich was zu sagen. Es gibt ja noch eine andere Sonderedition. Und zwar die GT Junior Sonderedition. Wieder eine Hommage an ein Auto von Alfa Romeo. Diesmal sind wir nicht in den 40er Jahren, sondern in den 60er Jahren. Diesmal geht es mehr um Sportlichkeit und eben nicht so sehr um Exklusivität, sondern es geht um den Alfa Romeo 1300 GT Junior. Das ist eine etwas schwächere motorisierte Version von der Giulia Sprint GT. Und da ging es eigentlich darum, dass man in den 60er Jahren die Zeit des Wirtschaftswunders, des Booms, um eine Inklusion der Sportlichkeit, würde ich sagen, dass es eben darum ging, jüngeres Publikum zu adressieren und überhaupt ein größeres Publikum. Mehr Leute konnten sich ein schönes Sportcoupé leisten in den 60er Jahren, als das in den 40er Jahren noch der Fall war. Und dafür steht dieses Auto eben für, affordable, erreichbare Sportlichkeit. Und die Kommunikationsfarbe von dem Auto war damals so ein Gelb, Orange, I don't know genau. Und die neuen Sondereditionen haben jetzt auch dieses, das ist eine schwierige Farbname, Lapida, Okra oder irgendwas in dieser Richtung. Wir haben vor der Villa d'Este, hat der PR-Chef von Alfa, weil ich immer gesagt habe, das ist grün und er immer gesagt hat, nein, das ist kein grün, das ist gelb. Und dann standen da drei Mitarbeiter von Alfa und hat gefragt, Jungs, was für eine Farbe ist das? Grün? Gelb oder Orange? Der erste meinte dann grün, der zweite gelb, der dritte orange. Also es konnte sich keiner einig werden. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, ob sie jetzt gesagt haben, das ist aber beige oder das ist aber Kürbisfarben, ganz egal, jeder hat gesagt, das ist eine coole Farbe, die leuchtet richtig kräftig. Und ansonsten sind es ähnliche Änderungen, ne? Mit diesen Stickereien im Dashboard, in den Kopfstützen. Wir haben auch 19 Zoll und 21 Zoll Felgen. Und was wir anders haben, ist, wir haben nicht eine beige Leder-Premium-Ausstattung, sondern wir haben Sportsitze mit elektrisch einstellbaren Sitzwangen hier, weil das halt eben passend ist, weil es auf diese Sportlichkeit ausgelegt ist. Und der einzige große Unterschied ist, diese Variante basiert auf der Ausstattungsvariante Veloce und die ist schon sportlich. Und jetzt müssen wir einmal was über die Motoren sagen. Als letztes, nämlich bei der Villa d'Este Variante, bekommt die Giulia nur diese schwächeren Motoren. 190 PS Diesel, 200 PS Benziner, während der Stelvio 210 PS hat beim Diesel und 280 PS Benziner. Bei der GT Junior Variante bekommen Giulia und Stelvio alle beide die stärkeren Motoren, weil es eben um die Performance geht. Und ja, die Motoren sind alle Vierzylinder, ne? 2,2 Liter Diesel, 2,0 Liter Benziner, immer mit 8-Gang-Automatik ausgestattet. Die Giulia hat normalerweise Hinterradantrieb, ist aber auch mit Allradantrieb verfügbar und der Stelvio hat immer Allradantrieb. So, ja, das ist soweit die Übersicht darüber. Es ist halt nicht so viel Neues. Das merkt man halt auch am Infotainment-System. Das ist meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt bei den Autos. Das Infotainment-System ist nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Man hat Smartphone-Einbindung, aber nur per Kabel. Es gibt jetzt eine induktive Ladestation. Wir haben auch autonomes Fahren auf Level 2. Das ist gut. Aber Wireless, Apple CarPlay oder so haben wir noch nicht. Und ansonsten finde ich aber, ist wenig Schlechtes an diesen Autos zu lassen, weil der Innenraum ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schön. Die Details sind cool. Die Autos fahren auch wirklich gut. Vor allem, was die Sportlichkeit angeht, kommt man da schon so beim Fahrwerk nah an BMW ran, würde ich sagen. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass man sich das, ich glaube, das ist das adaptive Fahrwerk holt. Normalerweise muss ich sowas auch nicht unbedingt haben, aber ich finde die Standard-Einstellung. Ich bin eine Giulia gefahren an dem Tag, die hatte in der Mitte nicht diesen Knopf für die weiche Fahrwerkseinstellung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann das vertragen, aber das ist schon stramm. Das ist schon wirklich stramm, also das würde ich nicht jeden Tag unbedingt haben wollen. Dann gab es eine andere Giulia, bin ich gefahren, die hatte diese Einstellung. Und dann kannst du einen Knopf drücken und dann wird die Federung weich. Und dann kannst du da ganz komfortabel im Alltag auch mit durch die Gegend juckeln. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil die Spreizung dann wirklich stärker ist, weil die normale Standardeinstellung wäre mir ein bisschen zu hart.
Dir zu hart?
Ja.
Das überrascht.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es cool, aber wenn ich mir überlege, ich hätte das jetzt jeden Tag die ganze Zeit durchgängig, müsste ja vielleicht nicht unbedingt sein. Ich glaube, das müsste dieses Performance-Fahrwerk sein. Es ist eigentlich fast widersprüchlich, aber wahrscheinlich ist es das Performance-Fahrwerk, das diese extra Funktion hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss man mal beim Händler, man muss ja gucken, der hat bei dem Drehregler in der Mitte ist eine Feder aufgemalt auf diesem Knopf. Den drückt man und dann wird die Federung extra weich. Das hat aber sogar die GTA. Also das ist das absolute Performance-Modell. Sogar die hat diesen Knopf. Und deswegen habe ich damals in meinem Review auch geschrieben, dass du die GTA auf eigener Achse zum Rennen fahren kannst, ohne mit gebrochenem Rückgrat auszusteigen. Ja, weil das hat eben diese extra. Genau, und deswegen geht das. Und das sollte man haben, weil ansonsten nicht so doll. Und es kostet, wenn das ist, ich glaube, das müsste dieses adaptive Performance-Fahrwerk sein. Das ist, oder Active Performance-Fahrwerk, kostet 1.100 Euro. Also, ja, das wäre dann schon die Investition wert. Außer man sagt, ne. Ich fahre immer gerne sportlich, dann braucht man es natürlich nicht. Ja.
Warst du nicht auch auf der Rennstrecke mit irgendeinem Auto?
Ja, wir durften am nächsten Tag auch durfte ich nochmal zurück nach Balocco. Da bin ich ja jetzt schon etwas akklimatisiert mit dieser Strecke, aber auch etwas vorgeschädigt, weil ich das letzte Mal, als ich da war, als die GTA ganz neu war, bin ich irgendwie 2 Runden oder so im Dynamic-Modus gefahren und das war schon sehr, das ist wie, du wirst von dem Auto über die Strecke gewogen, weil die Alpha GTA hat ja nur dieses Traktionskontrolle volle Kanne oder ganz aus. Ein Racing-Mittelmaß gibt es nicht. Und wenn sie ganz an ist, dann spürst du halt bei jedem Rausbeschleunigen aus der Kurve, wie er dir die Kraft wegnimmt. Ne? Und das spürst du richtig, richtig deutlich. Und dann denkst du so, Ja, gut, ne? Also, so kriegt man ja keine Rundenzeiten hin. Also nicht, dass ich das darauf anlegen würde, aber du spürst es einfach. Das ist ein bisschen schade. Also habe ich zum Instruktor am Ende gesagt, können wir mal hier, ne, in den Racing-Modus. Und dann hat er gemeint, ja, wirklich? Ja, okay. Und dann ist halt gar nichts mehr mit Traktionskontrolle. Und da habe ich es halt hinbekommen, bei einer scharfen Linkskurve, dann beim Rausbeschleunigen, dass das Heck schön wegging. Ich bin leicht aufs Gras gekommen, habe sie dann aber wieder eingefangen und dann war auch gut. Also nicht viel passiert. Und diesmal mit Kameramann ging es mir mehr darum, schöne Bilder zu machen, damit wir ein schönes Video machen können, als jetzt nochmal auf Teufel komm raus zu versuchen, schneller zu sein als das letzte Mal oder sowas. Deswegen habe ich die Traktionskontrolle diesmal drin gelassen. Wenn ich noch ein drittes Mal hinkomme, vielleicht mache ich es immer nochmal raus, aber diesmal. Ich hatte keine Lust, nochmal irgendwie Kontakt mit dem Gras zu bekommen oder so.
Oh ja.
Ja.
Das machen ja auch Rennfahrer. Das kann schon mal passieren.
Es kann passieren und es passiert auch. Ich habe nämlich gehört, da ist wohl auch schon eine GTA verunfallt auf der Strecke. Ne?
Ja, ich sag mal auch das, wenn man rausfährt, sich dreht, solange das Auto heil zurückkommt, Unfall ist halt irgendwie mal unangenehm. Gerade halt
Ja.
beim Herstellerauto, was ja einem nicht gehört.
Ja, eben, also es ist niemandem was passiert, aber da, ne, es gab wohl schon mehr als nur Kratzer und man will nicht unbedingt der Nächste sein. Ich fände es aber mal spannend, eine Rennlizenz zu machen oder so, weil ein Kollege dort hat erzählt, dass er halt so eine wie nennt man das? Eine Driving School am Nürburgring hat.
Ja.
Das wäre natürlich interessant. Da eine Racing-Lizenz zu machen, weil, das hat auch nochmal die Pressedame von Alpha Deutschland gesagt, es gibt schon immer mal wieder Events, da wird man nur eingeladen, auch als Journalist, nur dann, wenn man eine Racing-Lizenz hat. Also, es ist nicht so verkehrt, eine zu machen und dann ist man auch einfach kompetenter zu sagen, ich mache die Traktionskontrolle raus, weil ich einigermaßen weiß, was ich da mache, als einfach zu sagen, ich mache es, weil es cooler ist.
Ja,
Und,
klar.
ja, genau. Und als letztes ging es dann an dem Tag noch ins Museum nach Arese. Und da werden wir auch ein Video rausbringen. Also es gibt ein Video über die Rennstrecke, über die Sondereditionen bald bei uns zu sehen und über das Museum. Und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert für alle, die, egal ob man Motorsport interessiert ist, Alfa Romeo Auto interessiert oder natürlich Alfa Romeo interessiert. Da stehen eine Menge coole Karren rum. Und wir durften auch in das Storage, wo dann die Autos stehen, die gerade nicht in der Ausstellung gezeigt werden. Und da stand zum Beispiel das Alfa Romeo Pro Car. Sagt euch das was?
Ihr sagt's nicht.
Jein, also ich habe irgendwie schon mal, ob du schon mal was erzählt hattest, aber ich, also ich habe schon mal davon gehört, auf jeden Fall.
Es ist
Aber.
viele Leute, oder ihr mögt vielleicht noch die BMW M1 Pro Car Serie kennen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Genau, das war das Anfang der 80er, oder?
Ja, so Ende 70er, Anfang 80er würde ich sagen.
Ja, genau. Da war das BMW hat den M1 da in diese Rennserie gesteckt, wo dann die Formel-1-Fahrer an den Wochenenden im Rahmen der Formel-1-Rennen an den Vortagen da kleine Rennen gegeneinander gemacht haben auf quasi gleichen Autos, nämlich den BMW M1. Und das wurde dann aber irgendwann eingestellt und Bernie Ecclestone
Da
war
ist übrigens
damals
Eccleston, gell?
Eccleston, okay.
Ja.
Entschuldigung. Bernie Eccleston war ja mal.
Weil Kai Ebel und Florian f***ing König das seit 20 Jahren falsch sagen, sagt jeder falsch.
Ja, stimmt. Der war ja mal der Besitzer vom Brabham-Team und da hat Alfa Romeo die Motoren geliefert. Dann hat der Brabham irgendwie mal auch kurz an Alfa verkauft. Und er wurde dann, glaube ich, halt. Chef der Formel 1 und wollte aber diese Pro-Car-Serie zurückbringen. Und dann hat Brabham zusammen mit Alpha dieses Auto entwickelt als Beispielauto für diese Serie, um andere Hersteller dazu bewegen, auch Autos zu entwickeln, damit man diese Serie nicht nur mit BMW, sondern mit mehreren Herstellern wiederbeleben kann. Und das Auto sieht da von außen aus wie ein Alpha 164, lediglich mit einem dicken Spoiler. Das war die einzige Modifikation, die vom Bodykit von der Aerodynamik erlaubt war. Aber hier unter der Rückbank sitzt ein Formel 1 V10 Mittelmotor. Ist halt richtig geil. Mit 620 PS. Und das Auto wurde dann wohl mal auch getestet. Und soll in 2 Sekunden auf 100 gekommen sein. Und trotz der Aerodynamik fast vom Serienauto 340 Stundenkilometer Spitze. Also, wenn du das Auto siehst, gerade ist ein bisschen tiefer gelegt und so. Aber ist halt witzig, weil er einfach aussieht wie der Alfa 164, aber dann mega abgeht. Aber anscheinend war die Entwicklung zu teuer und kein anderer Hersteller hatte Lust. Also ist nichts draus geworden aus dem Revival dieser Rennserie. Deswegen für mich ist er einer der coolsten Rennwagen, der nie Rennen gefahren ist. Ja, der steht halt der jetzt im Storage und ist geil, aber hat nie irgendwo mal mitgefahren. Ja.
Ich würde mir lieber sowas angucken als Formel 1 Rennen, aber bin da wahrscheinlich irgendwie als Autofan habe ich da eher eine Einzelmeinung.
Och, ich finde Tourenwagen auch super. Ja. Ich meine, so British Touring Car Championship in den 90ern war, glaube ich, schon einfach richtig, richtig spannend und cool. Und die dürfen sich ja auch mal ein bisschen touchieren und so, mal ein bisschen härter fahren. Ja.
Ich muss zugeben, ich habe das jetzt, wir waren letztes Wochenende in Nürnberg, nicht wegen der DTM. Ich hatte auch gar keine Ahnung, dass die DTM gerade dort gastiert. Aber ich wollte mir schon immer mal so eine Nürnberger Sehenswürdigkeit angucken, die in der Nähe des Nobelsrings ist.
Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Und ja, Brutalismusarchitektur halt, sowas habe ich, um ehrlich zu sein, sowas habe ich nämlich gesehen. Und dann, wir sind da gerade auf der U-Bahn, ne, S-Bahn-Haltestelle raus, und so. Du hörst überall nur die Motoren so. Und dann dachte ich mir, ach, wahrscheinlich ist gerade DTM hier. War sie dann auch. Ja.
Ja, apropos DTM, da stand auch das Siegerfahrzeug der DTM 1993 von Nicola Larini, steht da auch im Museum gerade zur Ausstellung.
Alright.
Die haben damals, war das da anscheinend auch so, dass Alpha sozusagen ein bisschen die DTM gerettet hat, weil BMW und Audi waren nicht mehr dabei. In dem Jahr war der einzige Konkurrent anscheinend Mercedes. Und aktuell ist es ja auch so. Wer fährt denn jetzt überhaupt noch mit? Ich dachte, Audi wäre alleine, oder was?
Nee, die haben die DTM ganz schön aufgepumpt. Da fährt Ferrari mit.
Was?
Naja. Ist nicht auch Toyota mit dem Supra dabei diese Saison? Die haben.
Ja, aber das sind. Jetzt glänze ich durch maximales Unwissen wahrscheinlich. Sind das nicht nur noch Kundenteams oder so?
Also, weil dieses Audi, BMW, Mercedes-Fahrer anscheinend den Leuten auf den Keks hing. Haben die das auf jeden Fall ganz schön aufgeblasen?
Ja, ich glaube, also das lag nicht daran, glaube ich, dass das den Leuten des Audi, BMW, Mercedes-Fahrer auf den Keks ging, sondern das lag, glaube ich, daran, dass die halt einer nach dem anderen aus der DTM ausgestiegen
oder so
sind
rum. Und
dass mittlerweile nur noch Kundenteams dort waren.
Ah ja, ja, das. Ja, ich meine, da wird es ja sowieso jedes Jahr wechselt jeder Hersteller irgendwie die Rennserie. Ja. Porsche. Jetzt kehren ja gerade alle zu den Langstreckenserien zurück, war also nächstes und übernächstes Jahr wird es viele neu oder wieder Einsteiger bald bei den 24-Stunden-Rennen nehmen. Also hier, wie ist das? FIA Long, Endurance WM oder so. Was ich auch spannend finde.
Da würde ich übrigens gerne mal hin, liebe Kollegen. Wollen wir nicht mehr nach Le Mans zusammen? Da hätte ich Bock drauf.
Also ich war einmal da, ist auf jeden Fall schön, also einfach eine schöne Atmosphäre. Und nebenbei fahren halt laute, schnelle, schöne Autos.
Cool. Also deswegen war ich leider noch nie und ist auch noch so ein Traum von mir, da möchte ich mal hin.
Ja, da können wir ja nochmal drüber nachsinnen.
Die haben doch auch für die DTM dieses Jahr das Reglement so entschärft, damit die Autos nicht mehr so teuer sind und die ganze Entwicklung nicht mehr so teuer ist, weil da nämlich, glaube ich, auch viele keinen Bock hatten mehr. Ach, die aufgepumpten Autos.
Also ich dadurch Halbwissen glänze, sage ich lieber nichts.
Okay. Matze, genau, da ging es um eine News zu Honda, ne?
Genau, ja. Das ist einfach so, sage ich mal, meine Freude der Woche. Honda hatte ja eigentlich angekündigt, im kommenden Jahr nur noch Autos mit elektrifizierten Antrieben auf den europäischen Markt zu bringen. Jetzt steht ja Ende nächsten Jahres die tatsächlich, das hat mich auch gewundert, die 11. Civic-Generation an. Und die sieht, also was man bisher von den Bildern gesehen hat, sieht aufgeräumter aus als die 10., die ehrlich gesagt nicht so ganz nach meinem Geschmack war. Aber Honda hat sich jetzt entgegen der Ankündigung, nur noch elektrifizierte Autos in den europäischen Markt zu drücken, dafür entschieden, den Honda Civic als Type R doch nochmal als Vollverbrenner Anfang 2023 zurückzubringen nach Europa. Und ich sag's mal so, das Auto ist schon ein bisschen so ein hemdsärmeliger Kraftmeier irgendwie. Und was sie tatsächlich erhalten haben, ist diese geile dreiflutigen Auspuff. Und mittlerweile, also jetzt offenbar wird es so sein, dass das mittlere der drei Endrohre wird größer sein als das links und rechts. Und ich finde es einfach irgendwie, ja, total herrlich aus. Das wird so, sag ich mal, Nachwuchsrasern, glaube ich, einfach wow.
Naja, aber, also zum einen, ich habe ja immer eine Schwäche für so Autos, weil die einfach unsere Leasingwagenwelt ein bisschen bereichern. Und ja. Ich glaube, der ist nicht nur für Nachwuchsraser, weil also das Honda, was von Fahrwerken und drehfreudigen Motoren versteht.
Oh, natürlich. Wollte ich gar nicht in Abrede stellen.
Ich meine nur,
ich denke einfach
da werden auch seriöse, gerne ordentlich auf dem Track Schnellfahrer ihre Freude dran haben. Also nicht nur, um hier die in der Fußgängerzone für einen schnellen Hingucker zu sorgen, sind die gut, sondern auf jeden Fall auch, um irgendwo eine schnelle Runde hinzuschmieren.
Mit Sicherheit. Also es ist, welcher Motor letztendlich drin sein wird, das ist noch unklar. Ich habe einfach mal geguckt, was so spekuliert wird. Also man geht davon aus, dass der 2-Liter Vierzylinder aus der aktuellen Generation wieder verwendet wird. Aber ich würde mal schwer davon ausgehen, ne? Also wenn das Auto in eine neue Generation geht, dass wir da nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln. Bisher kam es mit 320 PS und 400 Newtonmetern Drehmoment. Ich würde mal davon ausgehen, dass das, falls sie das gleiche Aggregat verwenden, bei der neuen Generation ein bisschen wird.
Ja, würde ich auch. Also jetzt einfach aus dem Bauch raus. Man muss sich ja immer ein bisschen verbessern. Ja,
gut. Aber generell, wie gesagt, das ist so, das hat mich irgendwie überrascht, weil ich hätte damit nicht gerechnet. Eine Honda hatte eine klare Ankündigung gemacht. Hier ab 2022 in Europa nur noch, sie nennen es ja EHEV-Antriebe. Und jetzt kriegen wir dann ein Jahr später, also 2023, den Honda Civic Type R doch nochmal als Vollverbrenner zurück. Finde ich cool.
Ja, da kann ich auch mich mit meinem Mini-Rant noch anschließen. Der Verbrenner ist noch nicht tot. Mazda hatte ja schon, ich glaube, das erste Mal so vor 2 Jahren oder so angekündigt, dass sie einen neuen Sechszylinder entwickeln. Und jetzt kommt langsam Butter bei die Fische. Das Auto wird im nächsten Jahr kommen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das kommt eine neue SUV-Generation. Aber es kommen auch die Sechszylinder Diesel und Benziner. Es wird so eine Mittelklasse-Größe sein, Mittelklasse-SUV und größer. Die werden in den USA gebaut. Und mir ist jetzt nicht ganz klar, leider, ob die Sechszylinderantriebe überhaupt nach Europa kommen. Das wäre natürlich schade für alle Enthusiasten. Aber verstehen könnte ich es natürlich auch, weil niemand da draußen Mazda kauft, obwohl die Autos echt gut sind. Und dann werden die sich das natürlich dreimal überlegen, ob die dann für die 12 Sechszylinder, die im Jahr verkaufen würden, die für den europäischen Markt irgendwie homologisieren. Das ist natürlich schade für alle Enthusiasten, aber wenn er das Mazda schöne Motoren bauen kann, und die setzen ja teilweise noch auf Saugmotoren mit viel Hubraum, ist eigentlich genau das, was ich geil finde. aber wahrscheinlich werden wir von den Motoren hier nicht viel sehen auf der Straße. Das finde ich schade. Aber ich freue mich trotzdem, dass da noch an sowas gearbeitet wird.
Auf jeden Fall, ja.
So, Mazda ist schon. Wenn da dran gearbeitet wird, also falls es nach Europa kommt, sollte das nicht trotzdem vielleicht erfolgreich sein?
Ja, ich, also...
Wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die das mögen.
Ja, und ab einer gewissen Fahrzeuggröße, weiß ich nicht, ist es irgendwie geschmacklich auch schöner, wenn da nicht so ein Vierzylinder rumpelt dort vorne, sondern
ja.
Einfach eine andere Kultur da sich entfaltet. Ja, das war eigentlich so. So mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe ich das eben zur Kenntnis genommen.
Lachende würde ich ja fast so als Wort zum Wochenende nehmen.
Ja, aber ich lache dir auch die Sonne an, aber ich muss noch ein bisschen was schreiben.
Ja.
Und dann muss ich noch ein Auto aus der Werkstatt holen.
Ich glaube, das wird mir auch nicht übrig bleiben für den Rest des Tages, aber ja.
Was ist mit deinem Auto, Attila?
Ne, die A-Klasse von Nadja, die war zur Spureinstellung, weil das Lenkrad hing so auf, 12.25 Uhr beim Geradeausfahren. Also.
Ah, okay.
Und wir waren schon vor 2 Jahren mit dem Auto zur Spureinstellung und Nadja fährt wirklich super sanft, die holzt nirgendwo drüber. Also ich weiß nicht, es ist so ein Mercedes-Phänomen. Ich hatte im letzten Monat schon 2 Mercedes zur Spureinstellung in der Werkstatt. Also Mercedes und ich, das wird keine romantische Geschichte mehr.
Ich habe meine romantische Geschichte ist, dass mein BMW sich gerade dabei ist, selbst zu heilen nach der Getriebespülung. Es wird jeden Tag besser. Es ist eigentlich schon nichts mehr zu spüren. Ja.
Das ist doch schön.
Ja.
Aber vielleicht solltest du dann nochmal, ich weiß, das kostet ein bisschen Geld, nochmal eine zweite Spülung machen. Vielleicht hat das saubere Öl jetzt so viel aufgenommen. Also ich weiß nicht, ob die Theorie richtig ist. Ich bin kein Getriebespülungsprofi. Aber auf jeden Fall schön, dass es besser wird. Das ist ja.
Ja. Freut mich auch sehr.
Vor allem auch hilft, ich hielt ja vor ein paar Jahren noch immer dieses Getriebespülungsthema für so Hokuspokus, wo die Werkstatt halt Geld verdient. Aber mittlerweile denke ich auch, oder lese ich immer mehr, und das ist sicherlich eine sinnvolle Sache, wenn man da ein paar Kilometer drauf hat.
Jo. Alright.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
Ja, haben wir heute mal einen kurzen hingelegt. Finde ich auch mal okay.
Ja, klar. Und fast eine Punktlandung, 11.30 Uhr.
Wunderbar.
Gut.
Gut, Männer, dann
schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Tschüss.
Schönes Wochenende allen da draußen. Bis dann.
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Yes Auto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da. Und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut!